Willkommen bei den Two Queer Nights, eurem Warhammer-Podcast von Thomas Delenardi und Kai Schmidt. Begleitet uns heute wieder auf unserem Weg per Anhalter durch den großen Bruderkrieg. Guten Morgen, guten Tag, einen guten Abend und willkommen bei uns bei den Two Queer Nights. Zuerst muss ich mich, wenn auch schon angekündigt, dafür entschuldigen, dass es letzte Woche keine Folge gab. Ich hatte derart viel zu tun, dass an Vorbereitung, geschweige denn Nachbereitung und Produktion eines Podcasts nicht zu denken war. Diese Woche ist es etwas besser, nächste Woche bin ich auch zuversichtlich und guter Dinge, dass wir eine Folge zustande bringen. In den ersten beiden vollen Juliwochen müssen wir dann mal sehen, wie es aussieht mit dem Arbeitspensum, weil ich da dann mitten im Gulag vom Projekt bin. Aber vielleicht ist es ja alles harmlos und es flutscht so durch. Dann könnten wir tatsächlich aufnehmen. Genug düstere Wolken aus der realen Welt, widmen wir uns den dunklen der Horus Heresy. Und das mache ich wie immer nicht allein und begrüße aufs Herzlichste den Thomas. Hallo Thomas.
Hallo Kai. Aufs Herzlichste, das ist aber lieb.
Ja.
Ja, das waren ja keine dunklen Wolken. Das ist halt der Alltag, der uns so ab und zu mal am Projekt ereilt. Aber zum Glück ist der ja immer nur temporär.
Ja, ich hatte letzte Woche über 55 Stunden. Für Podcastaufnahmen waren das dunkle Wolken.
Genau, das stimmt. Da hat man anderes im Kopf dann, ja.
Wie ging es dir die letzten beiden Wochen? Wir haben es auch relativ wenig geschrieben, untypischerweise.
Das stimmt. Ich glaube, ich habe dir keine Fotos geschickt von meinem Kill-Team, das immerhin jetzt schon 6 Figuren umfasst. Aber ich habe dir ja geschrieben, dass sie echt klein sind und das macht keinen Spaß, die zusammenzubauen. Ich freue mich auch schon aufs Augenmalen.
Ja, wie gesagt, das lasse ich ja immer weg. Also ich mache ja alles nur mit Helmen, dann hat sich das immer relativ schnell erledigt.
Ja, das,
aber ich glaube, da gibt es keine, ne?
Ja, doch, doch, gibt es theoretisch schon, aber ein Medic und der Anführer, die dürfen ein Gesicht zeigen, finde ich. Dafür lasse ich mir da ein bisschen mehr Zeit. Mal schauen. Aber abgesehen davon, ja, soweit okay. Die heiße Phase beginnt bei uns ja erst viel später. Wobei das Projekt tatsächlich jetzt sowas wie die Abschlussarbeiten durchführt, weil danach nur noch Test bis Ende des Jahres stattfinden soll.
Okay, gucken, wie realistisch das ist.
Ja, in 3 Wochen müssen wir es.
Ja, ich habe auch die erste Figur vom Kill-Team zusammengebaut.
Ja gut, deine sind ja ungefähr so groß wie die anderen, die du eh schon hast, oder?
Ja, das sind halt Space Marines, ne? Das sind halt Night Lords, also Hordak-Figuren quasi.
Ja, ja, genau deshalb.
Fledermaus-Figuren. Ja. Ja, nee, sind ganz cool. Also weiß halt noch nicht so hundertprozentig, wie halt die Killteams auch ausgerüstet werden können, beziehungsweise die Figuren ausgerüstet werden können. Von daher werde ich sie wahrscheinlich erstmal so zusammenbauen, wie die, sagen wir mal, wie die Packung es vorgibt. Weil ich mir mal erhoffe oder denke, dass sie halt so abwechslungsreich quasi auch aufgebaut bzw. präsentieren, dass es halt Sinn macht, die auch so zu spielen. Wenn sie aber eine andere Waffe haben, ist ja dann auch egal. Also mein Gott.
Ja, das nehmen wir ja nicht so genau.
Jo, ansonsten gibt es bei mir eigentlich sonst auch nicht viel Neues.
Ja, nicht ganz neu, aber heute mal wieder nehme ich aus Kassel auf mit einem konstruierten Turm für das Mikrofon. Wenn also Umgebungsgeräusche da sind, dann ist das Hotel dran schuld und nicht ich.
Es kann sein, dass hier mal 1, 2 Umgebungsgeräusche dabei sind, weil ja teilweise Fenster offen sind, sonst sterbe ich hier drin.
Ja, das muss ich schließen, weil ich an der Hauptverkehrsstraße sitze.
Ja, das ist schlecht.
Aber zum Aufnehmen werde ich es übernehmen.
Nun gut, dann lass uns mal anfangen mit Kapitel 9, drittes Buch, Galaxis in Flammen, Teil 2. Und wir hüpfen heute viel. Also wir haben ja immer gesagt, der Autor hüpft nicht so viel wie die anderen. Das wird heute widerlegt. Also da wird uns das Kapitel Lügen strafen, denn wir beginnen heute auf der Geisterrachsucht.
Genau. Im Strategium, wo ich ja erst dachte, es wäre so quasi ausrangiert worden, weil ja zu klein und Horus nicht würdig. Aber jetzt sitzt er doch darum und beobachtet den Kampf auf diversen Bildschirmen mit verschiedenen, naja, Anzeigen. Er ist nicht live dabei, aber er kriegt live alles mit. So, es interessiert ihn halt schon so ein bisschen, was da passiert.
Horus ist quasi Wall Street Broker. Ne? Also er ist quasi The Wolf of Istvan und sitzt vor seinen ganzen Bildschirmen und hat verschiedene Daten und verfolgt darüber die Schlacht im Strategium. Ich habe mir noch aufgeschrieben, wie das Strategium verändert wurde. Das fand ich nämlich noch ganz cool. Es gibt nämlich keine Kompaniebanner mehr. Ist alles weg. Und es gibt jetzt nur noch Standarten der Kriegerloge, ja, und auf einem Pult in der Mitte liegt das Buch Lorga. Es ist also jetzt nichts mehr verborgen, also kein Tunnel mehr hinter einem Banner, das zu einem Zimmer mit einem Buch führt. Es ist alles sehr offensichtlich und auch offen, es wird halt nichts mehr versteckt.
Genau, genau. Und dieses Pult steht auf dem Podest, auf dem er vorher immer rumstolziert ist.
Genauso rücksichtslos wie ein Börsenbroker gibt Horus hier dann zu, dass er die Schlacht auf Istvan III nur dafür braucht, um alle loszuwerden, die nicht seinen Marsch auf Terra befürworten und sich ihm auch nie angeschlossen hätten. Das war an der Stelle schon ein bisschen krass. Wussten wir schon, aber...
War halt sein Plan. Er muss jetzt ja sicher gehen, dass der funktioniert. Deshalb fühlt er sich auch sichtlich genervt, dass Erebus ihn ansprechen will, denn der kommt um die Ecke und ja, er erklärt ihm halt, dass sein Bruder Magnus leider doch noch am Leben ist, denn das ist ja einer der Nebenschauplätze, wo er dachte, das erledigt sich dann auch von selbst. Er hat es wohl nicht ganz getan.
Erebus kommt vorbei geschlichen, ich habe geschrieben, Erebus kommt vorbei geschissen.
Ist einfach ein beliebter Charakter,
ja. Ja, der Magnus ist entkommen, ja, also die Space Wolves sollten den ja eigentlich stellen und er ist mit Hexerei von Prospero geflohen, inklusive seiner Krieger. Also er ist weg. Keiner weiß, wo er ist.
Jetzt behauptet Horus aber jetzt sowieso hat er auch keine Wahl mehr, als sich ihnen anzuschließen oder ihnen zu folgen, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Außer spielt darauf an, dass Magnus ja jetzt quasi von den Imperator-Treuen verfolgt wird und wenn er überleben will, muss er halt zu Horus halten, weil das sind ja die gegen den Imperator sind, oder?
Ja, ich weiß nicht. Also muss Magnus nicht, ne? Also hat Magnus eigentlich auch keinen Grund zu, das zu tun.
Deshalb,
ist halt,
warum behauptet
er
das?
Er ist halt gefährlich, ne? Das ist ein gefährlicher Gegner und der auch als fast so mächtig wie der Imperator dargestellt wird. Horus sagt ja dann auch noch, wenn Fulcrum es schafft, den Ferrus Manus zu überzeugen, Spoiler, macht er nicht, hätten sie halt noch eine Chance, das Ganze halt so zu gewinnen. Also ohne Magnus in einem Drum dran. Mhm. Ich meine, wir wissen ja, dass Magnus und nachher auch irgendwie halt beim Chaos landet. Ne? Aber wahrscheinlich eher durch seine Hexerei und dass er ja sowieso schon mit dem Warp verbunden ist.
Ja.
Aber da, wie es Horus hinterher rennt, weiß ich nicht. Ich meine, er hat ja versucht, ihn zu retten.
Genau. Zumal er, wenn man so in der heutigen Zeit über ihn liest, er immer als tragische Gestalt dargestellt wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur deshalb ist, weil er es nicht geschafft hat, Horus zu retten, sondern da muss ja noch irgendwas passieren.
Ich meine, wenn er versucht, Horus zu retten, glaube ich nicht, dass er Horus hinterher rennt, wenn er dann korrumpiert ist. Also,
genau.
Weiß nicht, das wird für mich keinen Sinn machen.
Ja, deshalb, Horus behauptet es zwar, aber nachvollziehbar ist es für mich nicht.
Abschließend zu diesem Abschnitt vergleicht sich Horus mit einem Gott. Also, es ist ja schon soweit, ne? Da er auf Istvan über Leben und Tod gebietet.
Genau.
Kann man machen.
So ein bisschen Größenwahn war doch eh der Funke, den er abbekommen hat, ne?
Ja, richtig.
Passt also.
Und dann hüpfen wir das erste Mal.
Wir hüpfen zu Loken und allen, die ihn da umgeben, also den Sons of Horus in den Trümmern, weil wir haben ja mitbekommen, dass sie nicht ganz so sanft gelandet sind wie geplant. Und in einem Trümmerfeld quasi sich langsam vorwärts kämpfen.
Aber sie sind ja schon irgendwie weitergekommen. Also das letzte Mal haben wir sie gesehen in den Katakomben, wo wir noch darüber gesprochen haben, dass Katakomben unserem Eindruck nach immer unterirdisch sind, weil da waren sie ja auf dem Dach. Und jetzt scheinen sie schon irgendwie raus zu sein, irgendwie,
ja.
Wie ich das lese.
Ja, man liest jetzt zwischendurch nochmal was von irgendwelchen Gräbern und Leichentürmen. Aber sie sind anscheinend wirklich an der Oberfläche jetzt auf dem Schlachtfeld.
Fand ich so ein bisschen hoppladihopp. Weil letzte Szene war noch, dass der eine mit seinem Flammenwerfer total nervös in irgendwelche Gänge ballert. Und jetzt sind sie halt schon raus, wo ich mir denke, ja, warum hast du das dann noch hingeschrieben, dass die nervös sind, wenn du es dann nicht ausführst?
Genau wie das, was ich jetzt noch sagen wollte, nämlich ganz plötzlich taucht da jemand auf, der auf tragische Weise das letzte Mal vermisst war und den sie gar nicht erreichen konnten.
Ja.
Jetzt, ne, jetzt steht er neben dran und grinst Loken an.
Ja, also das habe ich hier auch tatsächlich auch so hingeschrieben. Ne? Also die Speerspitze ist zerbrochen, erfahren sie, und sie versuchen eine neue Angriffsinitiative zu starten. Und der nächste Satz, den ich aufgeschrieben habe, ist, Torkadon ist auch da.
Genau. Wobei ich einen Satz fast als Zitat aufgeschrieben habe von Torkadon, weil ich ihn lustig fand. Denn er sagt, dass der Feind über höllische Waffen oder ein höllisches Arsenal, ganz altes Zeug verfügt. Also sehr fortschrittliche Technologie. Dieses uralt ist also sehr fortschrittlich. Das ist ja so ein bisschen was sich durchzieht durch dieses Universum, auch wenn ich es noch nicht so ganz nachvollziehen kann.
Es kommt mir so ein bisschen vor wie diese Faszination der Alten, also was wir halt auch bei Lovecraft hatten, also diese Lovecraft-Monster, also diese Alten, die es mal gab und die schon irgendwie fortschrittlich waren und dann aber zerfallen sind, ne? Und das ist ja hier genau das Gleiche. Wir hatten hier irgendwie diese dunkle Zeit, wo es schon mal vorher Hochtechnologie gab und es ist irgendwie alles verfallen. Das ist ja etwas, was sich immer wieder durchzieht seit Lovecraft. Das gibt's ja im Battletech auch. Im Battletech gab es ja auch mal den Sternenbund und der ist ja dann auch irgendwann zerfallen, wo dann die Clans ja dann in die Peripherie abgewandert sind mit der ganzen modernen Waffen, ja irgendwann zurückkommen und feststellen, dass die in der inneren Sphäre gar keine Waffen mehr haben, so richtig dolle und wie es mal gab. Und das ist hier ähnlich. Ne? Also wir haben hier, es gab schon mal coole Waffen, es gab schon mal coole Technologie. Die versuchen sie jetzt ja mit dem Kreuzzug irgendwie alles nochmal einzuheimsen und sich das Wissen nochmal anzueignen. Also das ist alles immer irgendwie das Gleiche.
Ne? Tja.
Das war schon mal cool und jetzt ist es das nicht mehr.
Wenn man es noch ein bisschen weiterspinnen will, könnte man bei uns ja sogar über Atlantis reden. Weil da ist ja auch die These, dass die schon viel fortschrittlicher waren, als wir es heute sind.
Ja, im Endeffekt ist das das gleiche Thema. Ja, also es kommt immer wieder vor. Ich finde das tatsächlich auch faszinierend. Ich finde das ja schon cool. Deshalb wird es ja so oft benutzt, weil es ja so einfach zugänglich ist. Und es ist eine relativ niedrige Eintrittsschwelle, um da eine gewisse Faszination zu erleben.
Ja, ich finde es halt immer lustig, wenn man dann überlegt oder sich was vorstellt an Computer oder Maschinerie und es dann aber ganz anders beschrieben wird, als es in der Vorstellung war, weil es irgendwie viel primitiver ist.
Mhm.
Das ist eigentlich witzig, ja.
Sie versuchen halt einen neuen Angriff zu starten und warten jetzt eigentlich nur darauf, bis sie genug Legionäre zusammen haben, weil die tröpfeln mal so nacheinander ein. Ja, mal hier an einer, da einer. Und momentan kämpfen sie also so ein bisschen einzeln, ganz kleinen Trupps. Und sie versuchen dann einen Grabturm nach dem anderen einzunehmen. So muss man zumindest ihr Plan. Mhm. Ganz verstanden habe ich das nicht. Da muss ich irgendwas überlesen haben nochmal. Wollte es aber nicht nochmal lesen, weil so wichtig kam es mir dann doch nicht vor. Und sie müssen aber vorrücken, da sie auf dem feindlichen Gebiet sind und der Gegner das Gebiet sehr gut kennt und sie halt auch unterwandert werden könnten. Von daher müssen sie halt nach vorn, sie haben gar keine andere Wahl. Und der Loken erkennt dann noch die religiös motivierte Natur des Gegners, woraufhin der Tarik dann auch sagt, Verrückte lieben ihre Götter.
Genau, habe ich auch als Zitat aufgeschrieben. Ja, die Idee mit dem Vorrücken und dass das quasi so sein muss, kommt ja auch von Loken. Weil Tarik das Ganze erstmal sichern und sich sammeln will, was aber aus den von dir genannten Gründen wohl keine so gute Idee ist. Das mit dem Grabturm, ja, habe ich auch nicht so ganz nachvollziehen können, aber wir befinden uns doch auf dem Areal dieser Zitadelle, also quasi auf dem religiösen Teil, den Friedhof, und da müssen sie halt jetzt vor.
Ja, ja, aber das wird beschrieben, dass da irgendwie ganz viele Leichen sind. Also gibt's da irgendwie Transporte, die dort Leichen abladen? Also oder laufen da Leute rum, die dort Leichen reinwerfen? Ich meine,
hä? Ja, wir wissen ja nicht, wie die Totenverehrung aussieht auf Istvan III. Vielleicht sammeln die.
Ja, das klang so, als wären das frisch, als wären jetzt gerade die Toten, die da von den Astartes umgelegt werden, als würden die da reingeworfen werden. Aber hä?
Du spielst jetzt wahrscheinlich auf diesen Leichenturm an, der an einer Stelle beschrieben wird, der so grausam groß ist. Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Weil es wird wohl kaum jemand rumlaufen und die Leichen sammeln und da reinwerfen. Natürlich ist es irgendwo nachvollziehbar, wenn man sagt, man will Seuchen oder was damit verhindern. Aber in der Situation, in der sie gerade sind, denkt man wahrscheinlich nicht unbedingt jetzt daran.
Ja, weil sie kommen ja auch nicht hin. Das sind die Astartes ja dazwischen.
Ja, deshalb. Also welcher Irre, okay, ist ein religiöser Fanatiker, aber welcher Irre läuft mitten in der Schlacht rum und sammelt Leichen ein?
Bringt eure Toten raus, gebt mal eure Kaputten.
Ja, das hatte ich zum Glück nicht im Kopf, aber ja, nicht nachvollziehbar, wie die Szene gerade aussieht und warum.
Naja, sie wollen nach vorn und damit endet der Abschnitt ja dann auch schon.
Genau, ich springe ja direkt schon zur nächsten Szene, zu einem Fahrschüler.
Ja, zu einem Fall, das trifft ganz gut, und zu einer Situation, wo ich mir dachte, hä, Der wollte doch auf dem Schiff, wie kommt denn da jetzt dahin?
Ja, wird ja am Schluss ganz kurz erwähnt, aber auch das ist ein relativ krasser Sprung, das stimmt. Weil er hat ja, wenn wir uns erinnern, quasi erst erfahren, was Horus vorhat und bewegt sich dann in irgendeine Richtung mit dem Gedanken, er muss die anderen warnen. Und nächste Szene sitzt er plötzlich in einem Thunderhawk und bewegt sich Richtung Istvan 3.
Ja, vor allem ist er nicht mehr auf seinem Schiff. Ich hatte das so verstanden, dass er jetzt irgendwas auf dem Schiff da machen will und...
Aber das Schiff wird ja kommandiert von Eidolon. Also es ist schwierig, was von dem Schiff ausgehend zu machen, speziell die anderen zu warnen, davon ausgehend, dass er weiß, dass Eidolon vermutlich da einfach mitspielt.
Ja, oder verhindert, dass die Bomben abgeworfen werden können. Das kann er ja auch nur tun, wenn er auf dem Schiff, naja, egal.
Das stimmt, ja.
Ja, Fahrschüler. Warum Fahrschüler?
Naja, anscheinend sind diese Thunderhawks relativ neu im Arsenal. Und er war bei der Einführung nicht der Aufmerksamste und auch nur kurz dabei anscheinend.
Er hat quasi nur den Flug in der Atmosphäre gelernt, aber den Flug im Raum kann er halt nicht.
Genau, er hat nur die Kurzanleitung gelesen. Ja gut, aber trotzdem, also irgendwie kommt er ja vorwärts, auch wenn da steht, was schwammig unterwegs. Aber er kommt vorwärts, Richtung Istvan 3.
Er hat das Ding geklaut und versucht nun, Distanz zwischen sich und die Andronius zu bringen, bevor die ihn abschießen. Und er schafft es auch weg vom Schiff in Richtung Istvan 3. Und da kann ich mich nur fragen, will er da hin, um die anderen zu retten? Weil die Bomben aufhalten kann er, wie gesagt, von dort aus nicht. Das funktioniert nicht. Vielleicht versucht er seine Freunde von der Oberfläche zu holen.
Eine Sache habe ich noch aufgeschrieben, denn es steht da, er will nach Istvan 3, bewegt sich aber auf dem Weg zur Beharrlichkeit. Beharrlichkeit ist, so vermute ich, ein Schiff, aber ich kann das gar nicht zuordnen im Moment.
Ja, habe ich auch gedacht, dass das, war das nicht das Schiff der World Eaters?
Das klingt zu neutral oder zu defensiv, Beharrlichkeit.
Hättest du nicht bei der Vorstellung der Schiffe noch gesagt gehabt, dass das irgendwie nicht klingt wie ein Schiff der World Eaters? Oder war das Death Guard? Ist egal.
World Eaters könnte noch am ehesten passen, weil ich es nicht zuordnen konnte und Death Guard nachher ja genannt wird. Also
ich weiß es Death Guard nicht. Ist, aber das ist ja ein anderes Schiff.
Genau. Ja.
Naja.
Also es wird noch kurz beschrieben, wie er sich da irgendwie rauswindet. Er ist natürlich nicht ganz so eloquent wie der Sindermann. Unser letzter Satz ist auch Fahrt zur Hölle. Aber es gelingt ihm aus der, habe ich auch aufgeschrieben, Nahabwehrzone der Andronius rauszukommen. Ja. Das war ja sein eigentliches Ziel.
Genau. Was ihm nicht viel hilft im Endeffekt, weil wir springen jetzt nochmal und wir springen jetzt an Bord der Andronius und sind jetzt bei Eidolon, der die Nachricht kriegt, dass Fulcrum wohl auf dem Weg ist, wohl aber Ferrus Manus nicht überzeugen konnte, zumindest deute ich es so.
Ja, verspätet sich halt und das ist wohl kein gutes Zeichen. Ich habe tatsächlich gar nicht dran gedacht, dass er Ferrus Manus nicht überzeugen konnte. Aber es wird erwähnt, dass es eventuell ein Problem sein könnte, ja.
Ja. Auf der anderen Seite erfährt er dann auch noch, dass der Tarwitz geflohen ist und er ärgert sich dann auch sehr drüber. Und bevor der Saul die Gelegenheit erhalten soll, die anderen zu warnen, soll er von Jägern abgeschossen werden. Also er ist quasi aus dem Verteidigungsperimeter der Andronius raus, ne? Und da wird ihm noch Jäger hinterher geschickt. Also, naja, drauf.
Den ersten Schritt hat er geschafft und jetzt wird es dann spannender, genau.
Und jetzt hüpfen wir schon wieder.
Genau, jetzt springen wir wo ganz woanders hin. Was in den letzten zwei Kapiteln auch relativ kurz gekommen ist, finde ich. Nämlich zu Mazadi, der Kela und dem Sindermann. Und der Sindermann und der Mazadi sind gerade mal wieder dabei, sich ganz liebevoll um die Kela zu kümmern, während sie quasi mit ihr von einem Versteck zum anderen huschen. Also immer sich eine Zeit lang aufhalten, Unterschlupf suchen und dann weiter reisen, damit sie bloß nicht entdeckt werden. Und wo sind sie im Moment?
Irgendwo auf dem Schiff. Genau aufgeschrieben habe ich es mir nicht, aber es kommt so ein Maschinist vorbei, von der gehe ich mal davon aus, dass es irgendwo in der Nähe vom Maschinenraum oder sowas ist.
Ja, Maschinendeck steht da, genau.
Der bringt ihnen seine Ehrerbietung und wird mit einem Auftrag nach Medizin und Wasser verschwinden und dann geht er wieder. Und dann macht die Kehle auf und schreit wie am Spieß.
Und das ist dann der nächste Cliffhanger. Ich habe übrigens noch aufgeschrieben, dass er ja Medizin und Wasser und Papier bringen soll, weil Sindermann muss schreiben.
Ach, stimmt, ja.
Was der Maschinisten freut. Weil er geht dann davon aus, dass Sindermann, der dann, was er schreibt, auch irgendwie erzählen muss. Genau, okay, dann sind wir bei dem Schrei.
Genau, und dann sind wir beim Schrei und dann springen wir schon wieder.
Auf die Eisenstein.
Genau, sind wir beim Captain Garrow. Der hat ein neues Bein, darf aber noch nicht mitkämpfen, weil wohl irgendwie da die Synapsen sich noch nicht verbunden haben und das Gleichgewicht noch nicht halten kann. Und deshalb darf er von der Eisenstein nicht runter. Mhm. Das ist ein Schiff der Death Guard. Und den Namen des Schiffs müssen wir uns merken, da einer der Bände aus dem zweiten Sammelband der Flug der Eisenstein heißt.
Ja, okay, das klingt spannend.
Die Brücke der Eisenstein gleicht so einem U-Boot aus dem Zweiten Weltkrieg. Also keine Verkleidungen, Plankrohre, alles sehr roh, weil der Mortarion das so mag. Der hat keinen Bock auf Deko und das braucht er nicht. Und es ist quasi alles sehr, 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 also es ist quasi ein Gerüst, ein Metallgerüst und da ist irgendwie die Brücke in der Mitte.
Ja, er ist halt ein Purist.
Sie haben ein Ziel und das Ziel ist der neu entdeckte Thunderhawk, den Talbots geklaut hat und der jetzt durch ihren Verteidigungsperimeter fliegt.
Sie sehen, dass er verfolgt wird, wissen aber natürlich erstmal nicht, wer an Bord ist. Das heißt, der Befehl, bevor dann schon wieder ein Szenenwechsel ist, lautet, geht auf Abfangkurs.
Er wird ja von Jägern verfolgt, also von daher gehen die wahrscheinlich davon aus, dass es schon irgendwie einen Grund gibt, warum die dem da hinterher fliegen.
Jawohl.
Und dann springt man schon wieder zur Kieler zurück.
Die schreit so laut, dass der alte Sindermann wach wird, weil der war gerade am Versuchen zu schlafen. Also irgendwo später steht, er hat einen ungesunden Schlaf gehabt, aber er hat halt geschlafen. Zumindest bis sie angefangen hat zu schreien. Und dann ist er erstmal verdutzt, kurz vorm Herzinfarkt, weil das wohl echt laut ist. Und sieht die Kieler, wie sie schreit und der Masadi, wie sie sich quasi an Kieler klammert, um sie irgendwie zu beruhigen. Und findet es wohl eine gute Idee, damit zu machen.
Das habe ich gar nicht so ausführlich aufgeschrieben, aber sie schreit wohl und wohl eher unbewusst lässt sie jetzt auch die Masadi und den Sindermann an ihrer Vision teilhaben. Ja, also die träumt wohl gerade, also sie hat eine Vision von Tod und Verderben und Verrat und die Masadi umarmt jetzt die Kieler nicht wirklich, die kommt nur nicht mehr von ihr weg.
Genau.
Genauso wie der Sindermann, das ist wie Kleber, also die kommen nicht mehr von ihr weg.
Ja, also die berühren sie und dann verschmilzt ihre Haut quasi mit der Haut von Kieler. Und es ist auch wohl heiß. Und dann kommen halt diese Visionen, die überhaupt nicht toll sind. Bis dann Sindermann wieder zu sich kommt und merkt, ja okay, cool, es war doch nur eine Vision und ich bin nicht tot.
Und sie berichtet dem Sindermann dann von Verrat, der bereits begonnen hat. Und der Sindermann soll ihnen die Nachricht bringen, wer auch immer ihnen sein soll, habe ich mir zu dem Zeitpunkt aufgeschrieben, als ich das gelesen habe. Aber das sind dann wohl die Gläubigen, denen er dann die Kunde bringen soll.
Genau, das sagt die Kieler, nicht die Masadi. Also er hat aufgehört zu schreien und ist anscheinend beim Bewusstsein geblieben danach.
Genau, ja.
Weil normalerweise macht es ja immer irgendwas Tolles und ist dann wieder im Koma. Das ist jetzt nicht so. Also es steht zwar da, dass sie zusammenbricht in den Armen von Masadi, aber sie bleibt wohl wach diesmal.
Und dann springen wir schon wieder zurück zum Sol Tavitz in seinen Thunderhawk.
Ja, der hat sich auch schon tot vor Augen gegrillt und sonst noch was und will gerade das Vox abschalten, damit er nicht die Häme der anderen abbekommt und hört dann aber eine vertraute Stimme.
Das ist der Garrow von der Eisenstein und der Talbot erzählt seinem Freund von den Virusbomben und von dem Verrat und der Garrow kann das nicht so wirklich glauben, aber der Talbot fleht ihn an, ihm zu glauben. Macht ja auch keinen Sinn, dass er da fliegt und beschossen wird, wenn er nicht einen Grund dafür hätte.
Ja, außer dass er vielleicht irre geworden ist oder sonst irgendwas.
Ja, das könnte ja sein. Und der Garrow überlegt, ob er Talbot trauen kann. Er hat ihm noch nie einen Grund gegeben, das nicht zu tun. Und dann befiehlt er, die Jäger abzuschießen und Tavitz zu retten. Er ist darüber nicht gerade begeistert, also der Garrow ist nicht gerade begeistert, dass er das tun müsste, weil im Fall einer Lüge er auch dran wäre. Ne? Also wenn das eine Fehlentscheidung gewesen wäre.
Aber die beiden sind ja Schwurbrüder von dem Pre-Aixor-Feldzug. Was auch immer und wo das immer gewesen sein soll. Da haben sie irgendwie Seite an Seite gekämpft und auch einen Schwur geschlossen, ge- wie nennt man das? Schwur gebunden? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind so quasi jetzt Schwurbrüder und reden offen und verraten sich niemals. Und das ist wohl so eng, dass er eben da einfach erstmal vertraut.
Kein Fingerspur.
Genau, stell mir das so vor. Zwei Astartes.
Genau, also er wird Tals decken, ja, und wird den anderen dann auch sagen, dass er ihn abgeschossen hätte, damit Zorn auf die Oberfläche kommt.
Ja.
Und dann beschließt der Garo auch, also von er traut ihm nicht so richtig, bis zu er fliegt mit der Eisenstein nach Terra, um dort von dem Verrat zu berichten. Hätte ich gedacht, ist eine größere Entwicklung notwendig, aber das ist jetzt das, was er macht. Ja,
ja, da ist ja ein Abschnitt, in dem Tarwitz irgendwas von Terra erzählt und für den Imperator und irgendwas, was wohl den Garo so überzeugt, dass er das jetzt alles macht. Also mich hat der Abschnitt nicht so überzeugt, deshalb habe ich ihn nicht aufgeschrieben, aber für Garo hat es wohl gereicht.
Und jetzt hat der Tarwitz wieder Hoffnung und nimmt Kurs auf den Palast des Präzentors.
Aber es wird noch ein bisschen dramatisch, weil die beiden verabschieden sich und fragen sich auch, ob das jetzt der endgültige Abschied sein wird.
Ich glaube, entweder Tarwitz oder Garo sagen sich dann auch, nee, wir sehen uns wieder. Ich weiß nicht mehr, wer es war.
Das natürlich Tarwitz, weil der ist ja optimistisch. Der Flug der Eisenstein ist dann eventuell das, was Garo vorhat, nämlich Terra aufsuchen und Dorn und Magnus einweihen.
Mhm.
Er müsste eigentlich wissen, dass Magnus schon Bescheid weiß, aber ja, das würden wir dann eventuell erfahren, wenn das so in dem anderen Buch drin steht.
Weiß ich nicht, ob er das schon weiß, weil der Horus hat die Space Wolves ja vorher schon losgeschickt, ne?
Ja, nur warum sollen die Space Wolves losfliegen, um Magnus umzubringen? Was sie ja offensichtlich versucht haben und es ist ihnen nicht gelungen.
Also sie werden es nicht an die große Glocke gehangen haben.
Nee, natürlich nicht. Schon gar nicht, weil sie es ja nicht geschafft haben.
Ja.
Das ist ja peinlich.
Gut.
Ja, okay, gut.
Das war Kapitel 9.
Und den Flug können wir im Kopf behalten.
Kommen wir zu Kapitel 10 und zum Apostel Sindermann.
Ja, der hat das Papier, das er anscheinend bekommen hat, sehr, sehr gut genutzt und soll jetzt eine Rede vor Tausenden von Personen halten, weil Kila und Masadi das toll finden. Also Kila hat sogar gesagt, sie besteht drauf, weil der Verrat muss verkündet werden, weil er ja schon begangen wurde. Und dann bauen sie da extra noch so ein Pult auf mit einer Vox-Anlage, wo Sindermann zuerst denkt, naja, er hat doch so eine trainierte Stimme, das braucht er gar nicht. Aber mit der Anlage erreichen sie die ganze Flotte und nicht nur das eine Schiff. Das macht es aber auch ein bisschen gefährlicher.
Etwas. Guckt dann auch so seine Notizen an, als er realisiert hat, dass die ganze Flotte ihn hören wird. Und die scheinen ihm jetzt eher ungenügend und da wirft sie dann einfach weg. Also die Kila hat ihm vorher irgendwie noch zugelächelt und hat ihm Zuversicht vermittelt und beseelt durch diese Energie. Er hat dann gemeint, ja, Notizen braucht er nicht. Also er knurrt wirklich zusammen, schmeißt es weg und fängt einfach frei an zu reden.
Und haut direkt mal raus, der Kriegsherr hat uns verraten. Weil er weiß, dass Damburufe kommen, wartet er mal ab, bis die abebben. Und er erklärt dann, naja, das ist auch wieder eine Rede, die ich nicht ganz aufgeschrieben habe. Er erklärt nur einfach, dass eigentlich die Idee war, der Galaxis Frieden und Erleuchtung zu bringen und sie gerade das Gegenteil tun.
Genau, er überzeugt die Massen dann, nachdem sie aufgewallt sind und protestieren wollten und stimmt sie dann eher nochmal auf Frieden statt Krieg ein.
Und auch da wird wieder beschrieben, dass er von einer wundervollen Energie beseelt wird und die Worte nur so aus ihm rausquillen quasi.
Und dann, wer es schon erraten haben, springen mal wieder. Und zwar diesmal zum Lucius in dem Palast des Präzentors. Der kämpft sich weiter nach vorn und erreicht dann letztendlich auch den Thronraum und von überall her kommt Musik aus goldenen Instrumenten, die von Servitoren gespielt werden, die extra für diese Instrumente gebaut wurden oder verstümmelt wurden. Kann man sehen, wie man will. Und der Lucius stellt sich dann einem goldenen Krieger, der Lautsprecher auf dem Rücken hat. Und den will er dann auch ganz allein besiegen. Ja, also der schickt alle weg und sagt, nee, das ist meiner, geh weg. Und der Krieger scheint Prahl zu sein, das wissen wir zu dem Zeitpunkt noch nicht so hundertprozentig, aber ja, es ist Prahl Und die Musik, die der Prahl ausschickt, versetzt den Lucius in Ekstase und er will diese Musik haben, er will diese Musik sein eigen nennen und von dieser Musik angetrieben will Lucius dann jetzt Prahl auch endgültig um die Ecke bringen.
Das heißt, die eigentliche Geheimwaffe von Prahl ist ein Schuss in den Ofen, denn eigentlich kämpft er ja auch mit dieser Musik, aber Lucius findet das irgendwie cool. Das heißt, er wird eher noch davon angetrieben, als dass sie ihn behindert. Und es steht da irgendwie, dass Kampf und Musik sich im Wetteifer befinden. Und der Effekt auf Lucius ist, er hat Verlangen nach Gewalt.
Ja. Wobei ich das nachher so interpretiert habe, Spoiler, er legt ihn nachher um. Und dann geht diese Musik ja auch weg. Aber es liest sich zu dem Zeitpunkt dann nachher so, als wäre die Musik halt nur in Lucius gewesen. Also, dass die gar nicht von außen kam.
Ja, so genau, man könnte das so lesen, aber es wird ja beschrieben, dass der Prahl halt diese Röhren auf dem Rücken hat und sogar Musikboxen. Also es hat mich schon stark an diese alten Noise Marine Modelle erinnert, wobei es ja eben keine Marines sind, sondern es ist ja, Prahl ist ja eigentlich ein normaler Mensch, oder?
Das ist der Boomboxmeister.
Genau, aber vielleicht ist das ja der Ursprung dieser Noise Marines von den Empress Children.
Ich vermute das mal stark, ja.
Ich spiele nebenbei ab und zu so ein Browser-Spiel, das nennt sich Hero Wars Dominion. Das ist das einzige Spiel, das ich momentan spiele. Das ist eigentlich total dämlich und das ist ein Idle-Game. Aber da gibt's jede zweite Woche einen Endgegner. Das ist ein verrückter Komponist. Und da kämpft man auch gegen eine Harfe, gegen einen Dirigenten und so weiter. Und so ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Das Dumme ist, die Grafik ist ein Comic-Stil. Das habe ich mir leider auch so vorgestellt.
Okay. Es gibt ja so verschiedene witzige Comics hier auch aus dem, also, das nicht von Games Workshop, aber von Leuten, die da so ein bisschen an der Lore verfallustieren, sagen wir es mal so, und da so ein paar witzige Sketche draus machen, ist teilweise schon ganz cool. Bringt dir halt nichts, wenn du die Lore gar nicht kennst, ne? Also die meisten von diesen Comic-Strips sind halt wirklich so tief in der Lore drin, dass du erstmal gucken musst, hä? Was? Ach so.
Ja. Ja, gut, klar. Das ist wie die Mathematiker-Witze oder so. Und wenn du mit Mathe nichts anfangen kannst, sind die einfach nicht lustig.
Finde ich bei 40K immer ganz krass, wenn diese Comic-Strips habt ihr bestimmt alle auch schon mal gesehen, ja, also, aber da kommt es mir immer so vor, als wären die alle immer super speziell. Also, ist gar nichts mit leichtem Einstieg, ne? Also, kennst du das, kannst du lachen, kennst du es nicht, ja, hast du Pech gehabt.
Ja, gut, wenn du überlegst, wie lange wir gebraucht haben, um den Einstieg in die Lore zu finden, wenn du dir das erstmal anschaust, erschlägt dich das ja alles erstmal, was einfach so riesig ist.
Und da sind wir ja noch gar nicht, ich meine, das meiste ist ja 40K.
Genau, wir sind ja noch davor.
Naja, kommen wir auch noch hin.
Ich habe sogar ein Fremdwort aufgeschrieben. Das ist so mit am Ende dieses Abschnitts.
Ja?
Ja, und zwar wird beschrieben, dass für Lucius das Ganze so ein Exzess aus Musik, Licht und einem hedonistischen Schwelgen ist. Hedonistisch ist das Fremdwort.
Ja.
Oder ist das wirklich keins?
Nö.
Ja, okay.
Ich
muss das nachschlagen.
Beim Sindermann hatte ich ein Fremdwort, das ich nachgucken musste.
Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Das hatte ich überlesen. Ich habe es dann nachher beim zweiten Mal lesen gesehen, aber als nicht wichtig empfunden. Aber ich kann das nicht.
Ich kannte das Wort nicht, deshalb musste ich das nachgucken. Preziös ist es.
Ach so, okay.
Weil ich habe gesagt, präzise ist ein komisches Wort, ein komisches Ding für präzise. Was heißt nicht präzise? Es ist ja preziös. Es wird ja mit E geschrieben, mit Ö. Das heißt gezielt, gekünstelt und unnatürlich. Also er hat seine Notizen gesehen und hat gedacht, die sind unnatürlich, die sind gekünstelt, das macht keinen Sinn, ich rede lieber frei.
Also jetzt vom Redenschwingen zum authentischen Redner geworden, oder?
Genau, zum authentischen Redenschwingen.
Ja, schwingen kann er immer noch, ja.
Aber wir sind noch gar nicht beim Umbringen vom Prahl. Ja, dann springen wir erstmal noch zum Loken.
Genau, aber bevor wir da hinspringen, das habe ich extra aufgeschrieben, ich weiß nicht, ob du es wahrgenommen hast. Es steht da, dass die Musik die Rüstung von Lucius zerfetzt.
Doch, das habe ich gelesen, aber ich habe es nicht aufgeschrieben.
Vorher wird immer beschrieben, dass irgendwelche Säure, Energiepfeile oder sonst was abprallen und die Musik macht sie kaputt. Lassen wir einfach mal so stehen.
Ja, das ist sehr starke Musik.
Heavy Metal.
Ja, ich hoffe's. Der Loken muss jetzt mit seinen Soldaten gegen die Kriegssänger kämpfen oder muss sich gegen die Kriegssänger beweisen. Und die kämpfen sich jetzt Stück für Stück nach vorne unter Verlusten. Ja, und beschließen dann am Ende von diesem Abschnitt, dass diese Kriegssängerin weg muss.
Die singt nämlich das Lied des Todes. Und das hatten wir vorher, glaube ich, schon mal bei den World Eaters gehört. Mhm. Das sorgt halt dafür, dass die Verteidiger sehr offensiv in die Verteidigung gehen, indem sie einfach versuchen, die anderen zu überrennen. Und das passiert hier auch. Ja. Und das nervt halt langsam.
Was auch nervt, ist, dass wir jetzt schon wieder springen. Wir springen nämlich jetzt wieder zurück auf die Geist der Rachsucht. Und dort hat auch der Malochurst von der Rede vom Sindermann erfahren und berichtet das jetzt dem Horus. Hier wird jetzt auch endlich mal gesagt, was der Sindermann gemacht hat, weil das kam ja während der Rede vom Sindermann nicht so wirklich raus. Der Sindermann hat quasi die Zivilisten aufgefordert, sich gegen die Legion zu stellen. Und das hatte ich jetzt so erstmal nicht gelesen während der Rede. Was aber wohl eine enorme Bedrohung ist, weil ohne die Zivilisten geht auf dem Schiff nicht allzu viel.
Und da hat es ja flottende Weite erzählt, ne?
Genau. Und der Horus befiehlt dann jetzt auch, alle Gläubigen umzubringen.
Und warum? Weil sie sich gerade in einer sensiblen Phase kurz vor dem Bombenwurf befinden.
Mhm.
Da kann er sowas nicht gebrauchen.
Nee, natürlich nicht.
Sitzt dann wieder vor seinem Bildschirm, schiebt irgendwas hin und her und ist wieder genervt.
Ja, Börsenkurs sagt ab. Das ist der Befehl, den er ausgibt. Und dann springen wir schon wieder. Und diesmal kommen wir zum Lucius. Und der Lucius schafft es nun, den Prahl zu erledigen.
Mhm.
Und die Musik in Lucius Blut verklingt.
Wobei er durch das Lied des Todes so beeinflusst wird, dass er quasi die Moves von Prahl immer ein bisschen voraussehen kann. Und der deshalb keine Chance hat. Zumal, das steht da auch, er hat auch schon geschicktere Gegner. Also Prahl wird schon als nicht ungeschickt beschrieben, finde ich. Mit seinem Speer, wie er pariert und angreift. Aber für Lucius ist das halt eher so eine Fingerübung quasi.
Mhm. Und der Prahl sagt ja vorher noch sowas wie, er habe seine Aufgabe bereits erfüllt. Also er scheint von irgendjemandem einen Auftrag gekriegt zu haben.
Denn er soll den Kreuzzug oder einen Teil des Kreuzzugs in diesen Kessel des Schicksals führen. Womit ich überhaupt nichts anfangen konnte mit dieser Aussage.
Ich kann es irgendwie nur so deuten, dass er irgendwie den Befehl gekriegt hat, die da hinzulocken, damit der Horus die los wird. Aber
ja, dann würde er sich ja selbst opfern. Für Horus quasi.
Ja.
Oder?
Aber ich weiß nicht, ob er den Befehl von Horus gekriegt hat.
Das stimmt. Aber das wäre natürlich ein lustiger Twist, dass da gar nicht irgendwie ein Einfluss von Horus Gegnern da sind, sondern dass es auch wieder vielleicht Erebus war zum Beispiel.
Ja, vielleicht wieder in anderer Gestalt oder so.
Mhm.
Könnte ja sein. Mit dem Tod Prahls verstummt jetzt aber auch überall auf Istvan die Musik. Also es wird der Stecker gezogen worden und die Stimme der Götter verklingt somit.
Da ist noch so ein Servitor auf seinem Thron, der versucht, das Lied noch weiterzuspielen, aber der ist halt nicht so fähig wie Prahl. Das klingt blöd. Findet Lucius auch und macht ihn dann kaputt.
Der hat 20 Finger.
Ja, also Servitoren, das gehört so zu dem Teil, den ich mir nur ungern vorstelle, weil das sind ja in der Regel lobotomierte Menschen.
Mhm.
Aus irgendeinem Grund finde ich das schlimmer als die meisten anderen Dinge, die in dem Buch so beschrieben werden.
Ja, finde ich auch. Das ist das Unangenehme, weil du dir da vorstellst, das könntest du sein.
Genau, man kann es sich halt einfach zu gut vorstellen, ja.
Sagen wir so, meine Spiegelneuronen zünden bei den Servitoren stärker als bei allem anderen.
Ja, das, gut, da haben wir was gemeinsam, ja.
Dann kommen wir nochmal zurück zum Loken und der bekommt nun die Nachwirkungen von Prahls Tod mit, ohne zu wissen, dass das daran liegt. Und die Kriegssängerin fällt und die Soldaten ziehen sich zurück. Zusätzlich ist dann die Geist der Rachsucht auch nicht mehr zu erreichen. Es ist so, als wäre das Schiff weg. Zu den World Eaters können sie gerade mal noch ebenso irgendwie Kontakt herstellen, aber auch zu der Death Guard und zu den Emperor's Children nicht mehr so wirklich. Das liest sich so ein bisschen wie ein Störsender.
Ja, oder Ignoranz, was sie aber irgendwie gar nicht so wahrnehmen. Denn Loken sagt, sie sollen die Death Guard suchen, die haben ja die DSI-Re und die kann ihr Signal verstärken. Also
genau.
Kommt gar nicht erst auf die Idee, dass da vielleicht irgendwie Absicht dahinter stecken könnte.
Was seltsam ist, weil gerade in so einem Schlacht- oder Schlachtfeldumgebung gibt es ja wohl öfter mal Störsender, ne? Also das dann irgendwie.
Also im Palast gibt es das ja. Weil die Emperor's Children erreichen sie ja gar nicht.
Naja, sie machen sich auf jeden Fall dann auf den Weg zum Palast, um die World Eaters und die Emperor's Children zu treffen.
Dann springen wir ausnahmsweise mal wieder, ja.
Richtig, dann springen wir ausnahmsweise mal wieder. Und diesmal nochmal zum Sindermann und zum Erzadi. Und die streiten.
Ja, also die, Die haben halt ein Flugblatt bekommen und eine liebe Einladung von ihren netten Kriegsherren.
Das ist total geil.
Das, ja.
Kommt doch vorbei zu Kaffee und Kuchen.
Genau, und bringt alle eure Freunde, der die Memoratoren heißen, mit, weil ihr dürft alle unseren Sieg auf Istvan 3 miterleben, live.
Mhm. Also die Messerdi ist ja überzeugt, das ist eine Falle. Und der Sindermann ist wohl da etwas blauäugiger, beziehungsweise ist da an seinem Memoratorenstolz irgendwie gekitzelt.
Ja, aber der kann das doch nicht ernsthaft meinen, oder?
Naja, ich meine, er denkt ja wie die Kieler im Endeffekt dann auch, ne? Die kommt ja jetzt quasi um die Ecke und sagt, ja, lass uns da mal hingehen. Das ist schon gut.
Ja, aber Kieler weiß aber, dass es eine Falle ist und sagt, ja, kann sein, dass wir alle sterben. Und Sindermann sagt, ja, was ist denn, wenn es keine Falle ist? Es könnte ja auch ernst gemeint sein und ehrlich.
Mhm.
Ist klar.
Ja, vielleicht ist er mittlerweile ein bisschen senil geworden. Aber die Kieler hat ja auch einen Grund. Ne? Ich meine, sie sagt, es geht hier um die imperiale Wahrheit, die schon seit 63/19 immer mehr gestorben ist. Und sie will lieber mit der Wahrheit sterben oder halt dem Imperator folgen. Also die will halt, also die denkt, glaube ich, an der Stelle, sie werden sowieso irgendwann erwischt. Ne? Und dann lass uns das doch bitte in der Öffentlichkeit tun, dann haben wir vielleicht noch eine Chance.
Genau. Und das Lustige ist, die Masadi, die ja sagt, nee, das ist eine Falle, wir werden sterben. Wir müssen, eigentlich fänd sie es besser, wenn sie noch ein bisschen weiter flüchten, bis sie dann irgendwann erwischt werden. Die erwischt sich dann aber selbst dabei, dass sie auch zustimmt, ja, geh mal hin.
So. Was macht mein Kopf hier? Okay, er liegt. Genau. Komisch.
Ja.
Ja. Dann beschließen ja Masadi und Sindermann, dass sie ihr folgen werden und dann's rum. Das war Kapitel 10.
Nicht ganz so viele Sprünge wie in Kapitel 9, aber also wenn man 9 und 10 zusammenfasst, ist es schwer zu umfassen, was da jetzt passiert ist, oder? So in Summe.
Findest du?
Also es ist gar nicht so viel, aber es ist halt ständig hin und her gesprungen.
Ja, aber was haben wir denn? Wir haben zum einen den Tavitz, der ist vom Schiff abgehauen und hat fast den Thunderhawk unterm Arsch weggeschossen bekommen und ist dann vom Garo gerettet worden und jetzt auf dem Weg zum Planeten. Dann haben wir die Kieler, die ist aufgewacht, hat geschrien und dann hat der Sindermann eine Rede gehalten und jetzt sind die ganzen Zivilisten aufgebracht und der Horus will sie alle umlegen und hat ihnen eine Nachricht geschickt. Und der Loken ist auf dem Weg zum Palast, der Lucius hat den Prahl umgelegt.
Der Garo fliegt nach Hause.
Und der Garo fliegt nach Hause, ja.
Ja.
Gar nicht so schwierig.
Und dafür 20 Szenenwechsel.
Ja. Das muss ja dynamisch gehalten werden.
Also, ich finde es nicht schlimm, weil in Summe bringt es das Ganze ja vorwärts. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass das Schlimmste, was da passieren soll, ist ja noch nicht passiert. Und ich vermisse immer noch den Kampf der Space Marines gegen Space Marines. Vielleicht kommt das ja auch gar nicht und ich habe falsche Erwartungen. Aber so langsam nähert sich das Ganze auf dem Planeten ja dem Ende und sei es nur durch die Bomben, die da bald fallen.
Wenn sie fallen.
Genau, wenn sie fallen. Vielleicht fängt Tavitz die auch alle auf mit dem Schiff.
Ja, bestimmt.
Ja, wir werden es hoffentlich bald erfahren.
Ich habe sonst nichts mehr zu ergänzen. Hast du noch was?
Nee.
Dann sehen wir mal, ob es nächste Woche 3 MärtyrerInnen geben wird oder wie sich die Geschichte um Verrat und Glauben weiterentwickelt. Wir sind gespannt. Ich denke, ihr seid es auch. Und damit verabschieden wir uns und ich dich. Gute Nacht, Thomas.
Gute Nacht, Kai.